Listen and enjoy the Deep Red Radio Pod.
Ja, herzlich willkommen bei unserem zweiten Wiederholungspodcast, denn ähnlich wie bei Ghost Stories schon angemerkt, müssen wir auch bei diesem Schaffensstück von uns ein zweites Mal Hand anlegen. Das klang jetzt blöd. Und aufgrund der technischen Unzulänglichkeiten beim ersten Versuch hier nochmal einsprechen. Wir hoffen, wir klingen nicht zu genervt, das jetzt alles nochmal runterbeten zu wollen. Wahrscheinlich wird es auch etwas kürzer, weil wir waren relativ ausführlich auf eine Dame eingegangen, die jetzt im Alter von, jetzt muss ich rechnen, knapp 50 Jahren zu filmischen Ehren gekommen ist, wobei man gar nicht so richtig weiß, wie recht ihr das eigentlich ist, weil der Film bewegt sich natürlich ein wenig gewissermaßen in der Spekulative. Wir reden von Tonya Harding, die 1970 in Portland, Oregon geboren wurde und recht schnell von ihrer Mutti, also beide, leider muss man sagen, im sogenannten unteren weißen Milieu aufwachsend, trotzdem von ihrer sehr zielstrebigen Mutter, die aber auch immer mehrere Jobs hatte, um überhaupt zu überleben und für die Familie ein Leben zu generieren, in die Eiskunstlaufrichtung gepresst wurde, weil sie dann doch auch schon gesehen hatte, dass ihre Tochter ein gewisses Talent hatte, hat sich dann auch gegen Trainer durchgesetzt, die eigentlich nur ältere Mädels trainieren wollten oder auch nur welche aus anderen Schichten und hat ihre Tochter zu gewissen Höhen da gepusht, die sich dann so im angehenden Erwachsenenalter auch in gute Platzierungen, vor allen Dingen erstmal in den amerikanischen Meisterschaften, niederschlagen sollten und später dann auch ihr den Weg zu tatsächlich Olympia- und Weltmeisterschaften ebnen, bis diese Karriere, die jetzt nie so eine ganz steile war, einen herben Dämpfer erhielt, indem sie Beteiligte, nicht Beteiligte, wie auch immer, in einem Anschlag auf ihre Konkurrentin Nancy Kerrigan wurde, der nämlich vor einem großen Wettkampf dann mal von Unbekannten, sagen wir mal, die Kniescheibe zertrümmert worden ist. Die Hauptkonkurrentin war also raus. Tonya Harding stand der Weg auf den höchsten Punkt des Treppchens, also nichts mehr im Wege. Und das ist jetzt als Doku quasi, also als Pseudo-Doku filmischer Natur zusammengefasst worden unter dem Namen I, Tonya. Und der Film hat so zwei Hauptschwerpunkte. Die erste Hälfte würde ich sagen, so das Leben, das Aufwachsen von der Tonya auch noch in Kinderjahren und dann halt auch als Teenager, ab dieser Zeit gespielt von Margot Robbie bis dann zum Hier und Jetzt. Und dann die zweite Hälfte widmet sich vor allen Dingen dieser ganzen Räuberpistole, sicher dann auch mit viel Mutmaßung, um diese Verwundung, das Vor und Danach zu diesem Hergang, der ihr dann auch natürlich nicht den besten Ruf eingeräumt hat, allgemein im Boulevard und natürlich auch erst recht nicht in der Eiskunstlaufszene. Aber warum war sie eigentlich berühmt? Was hatte sie, trotz dessen, dass sie so ein Quereinsteiger war, der nie so richtig ins Schema gepasst hatte bei den Preisrichtern, bei den Juroren, weil sie auch nie jetzt zu der schönen klassischen Musik gelaufen ist, auch nicht so die kleine Prinzessin war, sondern immer so diesen White Trash Mief noch an sich hatte. Was hat sie aber sportlich so interessant gemacht am Anfang ihrer Karriere?
Ihr ist etwas gelungen, was vor ihr noch keiner Frau im Eiskunstlauf gelungen war, zumindest in Nordamerika nicht. Und zwar einen dreifachen Achsel zu springen.
Zu landen.
Das ist das Wichtigste, ist ja das Landen. Ja, das sind also eine, ich weiß gar nicht, wie viele Umdrehungen. Ich bin jetzt auch kein Fachmann in dem Bereich.
Dreimal würde ich jetzt vermuten. Genau, ja, plus dann noch irgendwas in Kombination. Und
also
dann
die dreifache Drehung in der Luft. Und das aber hat sie auch gleich dreimal hintereinander gemacht. Und das ist sehr beeindruckend für sie, weil das wirklich bis dahin noch niemand geschafft hat. Und das war so ihr großes Ding. Damit hat sie sich den Respekt erkämpft, aber wahrscheinlich auch eher beim Publikum, denn die Juroren waren weiterhin eigentlich eher negativ auf sie eingestellt. Was eben an der gesamten Erscheinung lag, wie du schon sagtest. Sie ist eben nicht mit einem $5,000 teuren Tanzkostüm aufgetreten mit Pailletten und tollen Farben. Also Farben hatte sie auch, aber sie hat eben ihre Kleider, ihre Kostüme selbst angefertigt, selbst genäht.
Oder vorher die Mutter, als sie noch nicht im entsprechenden Alter war, ne?
Und das ist natürlich nicht, ja, eben groß genug. Und deshalb musste sie immer zurückstecken. Aber sie hat diese Leistung erbracht. Wohlgemerkt, auch wenn nur für kurze Zeit. Denn dann kam schnell auch eine Phase in ihrem Leben, in der sie niedergeschlagener war. Das hat auch was mit ihrer Ehe zu tun und so weiter. Sie hatte also nie ein Händchen für wirklich gute Männer an ihrer Seite. Und sie hat auch schnell an Fitness verloren und ist auch aus dem Business rausgekommen. Hat sich, muss man ihr aber dann sagen, wieder reingekämpft. Hat aber diese Leistung auf dem Höhepunkt ihrer Karriere mit diesem dreifachen Achsel nie wieder erreichen können. können, diese Form. Und wo wir beim Punkt Ehemann sind, sind wir auch wieder bei einem wichtigen Thema in dem Film, und zwar ihre Ehe zu Jeff, der so die erste große Liebe, glaube ich, auch war in ihrem Leben und dann eben geheiratet. Und Jeff ist aber wirklich auch ein Unhold von einem Mann, also der auch seine Frau schlägt, und das ist so wie so eine auch so eine Achterbahnfahrt dann wieder, ich liebe dich und alles, ich tue alles für dich, und dann eben doch wieder ein auf die Schnauze, und sie empfindet das eine ganze Weile lang eben als die Form von Liebe, die ihr zusteht oder sowas, und bleibt halt bei ihm, und ihr Ehemann ist auch derjenige, der den Schritt geht zu sehr, sehr unprofessionellen Kleinganoven, die eben dann diesen Anschlag auf Nancy Kerrigan für sie oder eben für ihren Ehemann, je nachdem, ausüben werden. Diese beiden Täter werden in dem Film unglaublich dämlich dargestellt, so dass man denkt, ja, gut, da hat man jetzt hier irgendwelche idiotischen Sidekicks erfunden, die diesen Auftrag ausführen, aber das ist weit gefehlt, denn in der Tat ist es dem Film gelungen, seine Protagonisten schon sehr nah dran darzustellen. Da rede ich nicht nur von der optischen Ähnlichkeit, die hin und wieder gut gelungen ist, aber wirklich auch von der charakteristischen, denn es gibt im Anschluss, also zum Abspann, ein paar Ausschnitte aus Videoaufnahmen von Gesprächen eben mit den Beteiligten, den originalen Beteiligten, und dann denkt man wirklich, verdammt, das erstens sieht der genauso aus wie der Schauspieler und zweitens erzählt er genau das Gleiche. Ein Beispiel, das muss jetzt einfach mal genannt werden, ist ja dieser Pseudo-Security-Bodyguard, ein kleiner, wirklich nicht dicker, ein fetter Mann, der wirklich gespielt wird, er von Paul Walter Hauser. Sean ist die Person, die er spielt, und der sich dann hinsetzt und nachdem die ganze Geschichte aufgedeckt ist und im Nachgang ein Interview gemacht wird und er versucht sich da ein bisschen rauszureden und dann sagt, naja, sehen Sie, ich habe ja auch Ausbildung in Terrorismusbekämpfung, in Geheimdienst und so weiter, und dann im Film kommt das besser als dann in dem Originalband, denn dann im Film sagt noch die Interviewpartnerin, das stimmt doch überhaupt gar nicht, sofort, das haben sie doch erfunden.
Doch.
Genau diese Szene, die das Ganze so eigentlich unglaubwürdig macht, weil so würde nie ein normaler Mensch handeln oder argumentieren, aber das ist wirklich so passiert, und das macht den Film halt, wo man sagt, der Film ist ja doch sehr nah dran. Andererseits spielt er aber auch durch die vierte Wand, wenn Tonya Harding das Wort an das Publikum richtet und eben auch so eine Sätze fallen wie gegenseitiges Wahrnehmen einer Situation, dass der Ehemann in einer Szene sagt im Film, meine Frau wollte mich mit einer Schrotflinte angreifen, und dann sieht man den Schwenk auf Margot Robbie als Tonya Harding mit der Schrotflinte Hand, die da aber in die Kamera rein sagt, das stimmt nicht, das habe ich nie gemacht. Das heißt, einerseits hält er sich eben an Originalaufnahmen von den originalen Personen, und andererseits, wie du sagtest, spekuliert er auch ein bisschen oder muss spekulieren, weil nicht alles ist eben haarklein begründbar, genauso wie die Teilhabe an dem Anschlag, der immer wieder von Tonya Harding bestritten wurde, allerdings eben, wie ich las, vor einiger Zeit in einem Interview, sie doch wohl ihr Wissen zugestand, zumindest bis zu einem gewissen Punkt.
Also zumindest Kenntnisnahme, Teilhabe kann man sie wahrscheinlich schon frei sprechen, aber zumindest Mittäterschaft im Sinne von, hat sie mitgeplant, wie auch immer, oder hätte sie es verhindern können, ne? Das macht ja dann auch schon strafbar. Du hast jetzt schon einen Namen genannt, aber ich wollte nochmal auf die Konzeption des Films ein. Dieser ist ja so ein bisschen aufgebaut, wie als würde man so eine Mockumentary oder hier Osborns oder das Format, was da sehr beliebt war, dass man einfach irgendwie in einem Haus von irgendeinem C- oder B-Promi da eine Kamera aufbaut und dann mal guckt, wie so dem sein Leben verläuft und ab und zu mal noch so ein richtiges Interview dazwischen schneidet. Ähnlich ist das ja konzipiert, und das Spannende war ja, dass das der Drehbuchautor, der Stephen Rogers, am Anfang durchaus genau diese Interviews mit den echten Personen geführt hat, mit dem von Sebastian Stan gespielten Ehemann Jeff oder halt der Tonya Harding, und er hat gemeint, das, was die da erzählt haben, das war alles so widersprüchlich, das war so unglaubwürdig, und daraus hat er dann die Idee aufgebaut, diesen Film oder das Drehbuch so zu schreiben und daraus halt auch einen Film zu machen. Jetzt haben wir schon gesagt, Margot Robbie spielt die Tonya Harding. Wir kennen sie vor allen Dingen, wenn man jetzt gar nicht so tiefer reingehen will, natürlich als Harlequin aus Suicide Squad oder, und jetzt hast du noch was vergessen, was du damals im anderen Pod gesagt hattest. Ich bring dich gleich hin. Oder halt nämlich aus Martin Scorseses The Wolf of Wall Street, wo sie die Frau, also eine der beiden Frauen von Leonardo DiCaprio spielt. Und jetzt habe ich Wolf of Wall Street gesagt und Martin Scorsese und jetzt kannst du noch wieder zurück zu I, Tonya kommen.
Genau, denn tatsächlich ist es so, dass der ganze Film eben, du sagtest, das Wort schon Räuberpistole auch ist und gerade im zweiten Teil und der Film hat tatsächlich zeitweise den Anschein, den Duft eines Martin Scorsese-Films, denn genauso ist es, dieses Rise and Fall, diese Geschichte von einem Gangster, der aufsteigt, Höhepunkt hat und dann aber wieder tief fällt und genauso ähnlich ist der Film auch gestaltet, auch in der Machart, das heißt, es gibt sehr schnell getaktete Szenen, die sehr viele Informationen auf einmal an das Publikum austeilt und sehr hektische Szenen mittendrin hat, die eine kurzweilige Beschleunigung haben und dann wieder ein ruhigeres Segment einbringt. Das heißt, von der Machart her erinnert er tatsächlich auch ein bisschen an Goodfellas, an Wolf of Wall Street oder Casino von Scorsese. Das heißt, das ist auch sehr auffallend in dem Film und es passt auch gut rein, eben neben dem, was du sagtest, mit diese Daily Soap Geschichten, mir fiel das Wort jetzt auch nicht ein, wie diese
Doku Soap oder ja, wie genau. Das heißt, oder ja.
Und das ist mir noch aufgefallen und das fand ich auch wirklich sehr passend. Das hat der Greg
Gillespie
hervorragend umgesetzt, wie ich finde. Und deswegen ist der Film ja auch bei den Oscars relevant gewesen, hat eine Trophäe mindestens gewonnen und zwar für die Darstellung der Mutter von Tonya Harding.
Lavona Harding. Und das war halt die Allison Janney. Und da muss man halt sagen, habe ich jetzt nachgelesen, dass die befreundet ist mit dem Drehbuchautor und der hatte wohl schon lange versucht, ihr Talent erkennend, ihr was Gutes zu schreiben und dann hat es irgendwie immer nicht geklappt, dass halt dann die Filme oder die Drehbücher, wo er die geschrieben hatte, beigesteuert hatte, mit anderen Darstellern besetzt worden und jetzt hat es irgendwie hingehauen, dass er die Rolle, die er eigentlich ihr auf den Leib geschrieben hatte, die natürlich so existierte, was auch eine krasse Vorstellung ist, weil die Frau nimmt da eine extreme Verwandlung vor, wenn man sie jetzt hier auf normalen Pressefotos sieht, in die Mutter von Tonya Harding und dort muss man sich halt vorstellen, das ist halt eine Dame zu der Zeit, würde ich jetzt mal sagen, am Anfang halt irgendwie um die 50 und dann halt später paar 70, wie auch immer, kurze Haare, Brille, fluchend, sehr hart in ihrer Aussprache, da ist kein Funken Liebe mehr im Körper, auch nicht für die Tochter, auch vorher nicht für den Ehemann. Da ist auch durchaus Gewalt. Also Tonya Harding kam, war es quasi, wie sie auch schon sagte, sie war das gewohnt. Deswegen fiel ihr der prügelnde Ehemann auch am Anfang gar nicht so negativ ins Gewicht, weil auch von der Mutter hat sie regelmäßig eine drauf bekommen und da war selten Lob da für auch gute Leistung.
Achtung, ja.
Es war halt nie Zuckerbrot, es war immer die Peitsche, immer das Trizen und das spielt halt die Allison Janney richtig gut, auch später dann in diesen Interview-Sequenzen mit immer so einem Papageien auf der Schulter und selber mit einem Sauerstoffgerät noch in der Nase, weil sie ja auch Kette raucht in dem Film. Also sie spielt das sehr resolut. Das ist natürlich eine Rolle, wo man sagen könnte, die schielte wahrscheinlich schon so ein bisschen auf Filmpreise, aber gut, wem soll man es verdenken, wenn es dann am Ende gelingt und man den Oscar und Golden Globe und was nicht alles damit noch abräumt. Der Film hat an sich eine Menge Filmpreise bekommen. Auch Margot Robbie macht doch ihre Sache ziemlich gut, auch wenn sie natürlich wie so oft in Hollywood, gut, das Schönheit ist relativ, aber ich würde schon sagen, die objektiv noch ein bisschen hübschere Frau ist, auch ein bisschen größer, aber sie packen sie da gut rein mit Perücke und alles.
Das heißt auch, dass zum Beispiel Tonya Harding, wenn man sich jetzt Original-Eiskunst-Aufnahmen von ihr anschaut, zum Beispiel ihre Küren bei den Meisterschaften oder bei der Olympiade, dann sie hat ein doch hübsches Gesicht, hat aber doch einen sehr schon muskulösen Körper, auch was man ja auch braucht, wenn man solche Leistungen erbringt, wie beim Eiskunstlauf. Und das hat man auch hier gut konvertiert, denn wo sie zum Beispiel als Harley Quinn relativ auch zierlich aussieht, die Margot Robbie, von ihrer Figürlichkeit her, sieht sie ja auch wirklich, sie hat eine ganz andere Figur in dem Film, die auch wirklich zu der Rolle passt. Und da hat sie sicherlich auch hin trainieren müssen und hat das auch mit Herzblut getan wahrscheinlich. Und das finde ich halt gut, dass eben dort auch sie als Schauspielerin, man sieht einfach, dass ihr das wichtig war und auch den Filmemachern, dass man eben sieht, dass sie eben nicht, dass sie es völlig verändert. Wenn man es nicht unbedingt wissen würde, man würde sie auf den ersten Blick vermutlich nicht mal erkennen, Margot Robbie in dieser Rolle.
Genau, es war ja auch so ein Herzensprojekt, sie hat mitproduziert, Hauptrolle. Sie hat, glaube ich, auch so ein bisschen mit in Kontakt gestanden. Also ich weiß jetzt nicht, wie doll der Film von Tonya Harding in Anführungszeichen abgesegnet war, aber da gab es natürlich auch durch die vorhergegangenen Interviews schon eine gewisse Kommunikation. Jemand, ein Schauspieler, spielt einen Sportler. Da hat man ja immer so ein bisschen als Regisseur auch die Frage, wie mache ich's? Man kann es falsch rum angehen, indem ich einen Sportler nehme, der in seinem Sport gut ist und dann versuchen lasse, den Schauspieler. Das ist in einem wunderbar gut schlechten Film von Uwe Boll, nämlich Max Schmeling, furchtbar in die Hosen gegangen, weil so gut Henry Maske geboxt hat, so wenig konnte er bisher selbst gut reden, sich artikulieren. Und wenn du dann jemanden auch noch die Hauptrolle gibst, dann trägt der leider einen Film nicht richtig. Also ist der richtige Weg eigentlich auch immer, man muss einen guten Schauspieler nehmen, der irgendwie passt, der visuell passt, oder Visualität ist meistens gar nicht das Wichtige, sondern den Habitus und den Gestus nachzuahmen, und dann muss derjenige sich in die sportliche Disziplin einarbeiten, ob das jetzt nur Robert De Niro oder Stallone mit Rocky und Raging Bull gemacht haben oder viele andere Boxer, das ist ja immer so das beste Beispiel, oder ob dann man ein bisschen Basketball üben musste oder Baseball. Jetzt hat natürlich auch Margot Robbie so Eiskunstlaufen gelernt, aber es war klar, dass sie nicht das schaffen sollte, was sowieso nur sehr wenigen Frauen auf dieser Welt vergönnt war. Wie haben die es gelöst im Film und haben sie es gut gemacht?
Man ist hin und wieder dabei bei solchen Küren, wenn sie fährt, und fällt es auch auf, dass die Kamera immer relativ lange hinterher ist, das heißt ohne Schnitt und auch sehr nah dran ist. Und genau so hat man es, denke ich, gelöst, denn man sieht eben nie wirklich in einer Großaufnahme die Kür, sondern man ist immer sehr nah dran an ihr. Und da kann man ja auch viel natürlich tricksen, ohne jetzt großen Aufwand zu betreiben. Natürlich hat man auch hier durch einen Schnitt und bestimmte
Computereffekte
natürlich nachgeholfen, aber im Großen und Ganzen ist es wirklich sehr gut gelungen, wie man das erstellt hat. Und dass man eben so oft wie möglich auch ihr Gesicht eben direkt sieht, während sie eben dort Eiskunst läuft.
Und nicht einen schnauzbärtigen Stuntman, wie so in 80er-Jahres-Szenen, der dann auch gerne mal Männer, Frauen gedoubelt
haben. Ja, ich sag nur das Beispiel Flashdance, wenn ein Mann dann eine Frau dubelt, dann ist es eben so, dass im Schritt dann doch eine Beule auftaucht, die dann eigentlich nicht hingehören sollte. Der Film ist so, wie er ist, von vorne bis hinten gut getaktet. Aber dennoch ist es eigentlich, was noch sehr interessant wäre, ist eben genau alles das, was danach kommt. Denn Tonya Harding hat einen gewissen Einfluss auch auf die Popkultur letztlich gehabt. Und sie hat sich in noch so vielen anderen Sachen probiert. Sie hat unter anderem auch sich als Musikerin versucht. Sie hat eine Band gehabt, die angeblich wohl nur einen einzigen Konzertauftritt hatte. Sie ist Wrestlerin gewesen. Sie ist Boxtrainerin gewesen, hat aber auch selber geboxt. Sie ist Auto-Gebrauchtwagenhändlerin gewesen. Also das ist eine unheimliche Strecke, und es gibt unheimlich viele Geschichten, vielleicht sogar auch eher Legenden über diese Frau, die was dann alles noch kam. Und wir hatten ja auch in der vorhergehenden Review noch den finanziellen Faktor angesprochen von ihr, weil sie eben auch aus ärmlichen Verhältnissen kam und eben dann doch irgendwann die Verurteilung kam, wo man eben dann eben auf einmal eine, was waren das, 200.000 Dollar Strafe zahlen sollte.
500 Sozialstunden, 50.000 Euro freiwillige Zahlung an soziale Zwecke, also eine Menge Geld.
US-Euro,
genau.
Und das sind eben Sachen, wo man sagt, diese Frau ist eigentlich, hatte vielleicht mal eine kurze Zeit lang, weil sie auch einen Werbevertrag hatte, der garantiert wieder gelöst wurde, wo sie keinen Cent bekommen hat, könnte ich vermuten. Wobei Tonya Harding immer eher für eine Gatling-Werbung hätte machen können danach, nach diesen ganzen brutalen Vorwürfen, als für ein Erfrischungsgetränk möglicherweise. Aber dass eben dort eine kurzzeitige Hochphase da war, wo sie sich das hätte leisten können, diese Strafe bezahlen zu können, aber im Nachgang eben auch immer der Versuch, wieder zurück in eine finanzielle Sicherheit zu kommen, als Sportlerin oder Künstlerin, was ihr aber nie vergönnt war. Und ich denke, diese Geschichte ist schon so facettenreich, wo sie überall versucht hat einzukehren, dass das schon auch nochmal eine Betrachtung wert gewesen wäre. Aber in den Film, wie er gemacht ist, passt es nicht rein, denn der ist so, wie er ist, ganz gut abgeschlossen.
Genau, später, also ein bisschen Geld hat sie ja dann scheinbar auch noch gekriegt, 200.000 für das verkaufte Hochzeitsvideo, das man sogar auf einschlägigen Seiten im Netz findet, obwohl ich das von der Qualität her so schlecht ist, ich mir jetzt nicht anmaßen würde, zu erkennen, ob sie es nur ist oder nicht. Aber dass es ein Video gab und das verkauft wurde, ist wohl verbürgt an den, es war nicht der Hustler, es war nicht Penthouse, oder? Haben wir hier, ach doch, es war das Magazin Penthouse, also eins von den beiden.
Also falls jetzt irgendjemand das noch nicht rausgehört hat, es handelt sich hierbei nicht um ein Frühstücksfamilienvideo, sondern um ein sexuelles Erlebnis.
Nicht wie die Hochzeitstorte ausgepustet wird, sondern andere Sachen. Blasen.
Und dieses Video kann man sich gerne mal anschauen. In der Tat, ja, kann man das auch als Gerücht, das, was man findet,
weil der Benedikt und wir jetzt auch ihre Strafe aufgezählt haben, das muss man sich ein bisschen vergegenwärtigen. Sie ist nicht verurteilt worden zur Mittäterschaft an dieser Geschichte. Sie wurde eigentlich nur verurteilt für Behinderung und Verzögerung des Justizgebarens, weil sie auch damals noch durchsetzen wollte, unbedingt nochmal 94 gerne an den Olympischen Winterspielen mitzulaufen, was sie dann auch hatte, wo sie sich dann in ihren Verband nochmal einklagen konnte, der sie natürlich unter dieser Publicity auch nicht mitlaufen lassen wollte. Also hat sie ja dann auch den Namen Eishex weggehabt. Und dann wurde sie halt später natürlich auch lebenslang gesperrt. Also das war erstmal die Hauptkonsequenz. Sie hat auch gesagt, schickt mich irgendwie 10 Jahre in Knast oder irgendwie so, aber tut mir das nicht an, mich irgendwie hier vom Eiskunstlaufen zu nehmen, weil sie war ja noch jung, 24. Ich meine, die Karrieren sind nicht ewig, aber ein paar Jahre hätte man wahrscheinlich noch gekonnt. Und da hat sie diese horrende Strafe, das hatten wir auch so ein bisschen, das Strafsystem in den USA ist ja mehr abschreckender Bedeutung und nicht so sehr an dem gemessen, was ich wirklich verdiene, wie man es hier in Deutschland machen würde. Deswegen kam da wohl eine ganze Menge zusammen. Nur für Behinderung der Justiz fragt man sich, wie viel rausgekommen wäre, wenn sie überführt worden wäre an der Beihilfe. Ihr Mann saß ja dafür, glaube ich, ein paar Jährchen im Gefängnis. Und naja, Verbrechen zahlt sich am Ende, wenn man es so dumm anstellt, dann doch nie aus. Was sich aber auszahlt, ist der Film. Den solltet ihr unbedingt sichten. Ist ein sehr gelungenes Biopic. Du hast mal in dem ersten Teil so schön gesagt, es gibt kaum ein Biopic, was demjenigen, der dargestellt wird, gerecht wird, weil es halt nie hundertprozentig die Realität wiedergibt. Aber wenn man das auch nicht so unbedingt vorhatte, wie es hier war, kann man eigentlich nicht viel mehr erwarten.